Stellen wir uns für einen Moment Folgendes vor. Intelligente Außerirdische landen bei uns auf der Erde. Erstmal sind wir voller Bewunderung für ihre elegante Sprache, ihre Kunst, Technologie und ihre weisen moralischen Regeln. Dann aber beginnen die Aliens uns einzusperren, in enge Ställe. Sie machen die Frauen schwanger, nehmen ihnen die Babys weg, trinken ihre Muttermilch. Und sie zwingen uns von morgens bis abends zu essen, sodass wir schon als Kinder kaum noch auf unseren eigenen Beinen stehen können. Als Teenager schließlich werden wir in Fabriken gekarrt und am Fließband geschlachtet. Wir protestieren, aber die Aliens verstehen unsere Empörung überhaupt nicht. Sie sind uns doch geistig weit überlegen. Außerdem finden sie uns halt einfach lecker. Natürlich wären wir damit nicht einverstanden. Aber wäre das Verhalten der Aliens deshalb auch moralisch falsch? Ich bin Jakob Schmidt und das hier ist Wen dürfen wir essen? Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über die Geschichte, Ethik und Zukunft unserer Lust auf Fleisch. Folge 3: Tiere wie wir.
Some people would think that the question of what is right or wrong is entirely subjective.
Einige Menschen halten die Frage nach richtig und falsch für komplett subjektiv.
That it's up to me what I think is right or wrong is what counts and what you may have some completely different view.
Sie glauben, jeder könne für sich selbst entscheiden, was er richtig findet. Und andere könnten komplett anderer Meinung sein.
We're just exchanging preferences.
Wir würden dann bloß noch über Vorlieben sprechen, so wie der eine vielleicht indisches Essen mag, während der andere chinesisches Essen bevorzugt.
I don't believe that that's true.
Ich glaube, das ist falsch.
Peter Singer gehört zu den einflussreichsten Philosophen der Gegenwart. An der Princeton University in den Vereinigten Staaten, in einem kleinen, uneitlen Eckbüro, denkt er über eine uralte Frage nach. Was ist richtig? Und was ist falsch?
I believe that there is scope for reason and argument.
Ich bin überzeugt, dass es bei der Betrachtung moralischer Fragen sehr wohl Raum für Vernunft und Argumente gibt.
And at the very least, that there
viele Menschen haben nie über ihre Überzeugungen nachgedacht, nie reflektiert. Und wenn sie dann darüber nachdenken, dann werden sie merken, dass das, was sie glauben, voller Widersprüche ist.
Peter Singers Blick auf die Welt folgt einem speziellen philosophischen Ansatz, dem sogenannten Utilitarismus.
It is trying to weigh up the net balance of pleasure versus pain.
Es geht darum, die Gesamtsumme von Freude und Leid
or happiness versus suffering,
oder Glück und Unglück abzuwägen.
To maximize that.
Und dann zu maximieren.
So the right action for a utilitarian is the action that has.
Für den Utilitaristen ist die richtige Handlung also diejenige, die die besten Folgen für alle Betroffenen hat. Und beste Folgen bedeutet größtmögliches Wohlbefinden für alle Beteiligten.
Wenn wir als Utilitaristen vor einer Entscheidung stehen, überlegen wir uns, was jede Handlungsmöglichkeit für die Gesamtmenge an Glück im Universum bedeuten würde. Angenommen, wir sind Ärztin in einer Katastrophensituation. Es hat ein Erdbeben mit vielen Opfern gegeben. Wir kämpfen gerade um das Leben eines schwer verletzten Patienten, als plötzlich ein genauso schwer verletzter Arzt in den OP gebracht wird. Um wen sollten wir uns kümmern? Als Utilitaristen entscheiden wir uns, den Arzt zu bevorzugen, weil wir wissen, dass wir mit ihm gemeinsam danach mehr Menschen retten können. Oder angenommen, wir treffen einen Tabaklobbyisten, der uns nach dem Weg zum Bundestag fragt. Wenn wir ihm den Weg zeigen und er erfolgreich seine Arbeit machen kann, werden wahrscheinlich mehr Menschen mit dem Rauchen anfangen, krank werden und leiden. Wenn wir ihm die falsche Richtung sagen, wird sich höchstens der Lobbyist ein wenig ärgern. Und deshalb schicken wir ihn in die Wüste. Oder noch einfacher. Wir haben Freunde zum Essen eingeladen. 3 lieben Rinderbraten, 7 mögen Hühnchen. Was sollten wir kochen, um die Menge an Glück zu maximieren? Natürlich Hühnchen. So funktioniert Utilitarismus unter Menschen. Peter Singer aber hat weitergedacht. Und fragt jetzt auch, was ist eigentlich mit den Interessen des Hühnchens?
You can't draw the line between the species.
Man kann nicht einfach eine Grenze zwischen den Spezies ziehen.
Because I don't believe that species is itself a morally relevant criterion.
Weil ich nicht glaube, dass Spezies an sich ein moralisch relevantes Kriterium ist. Genauso wenig wie Hautfarbe oder Geschlecht.
And if you want to move to something that may be a morally relevant
criterion, und wenn Sie stattdessen etwas nehmen, das ein moralisch relevantes Kriterium sein könnte,
like capacities of various kinds, mental life,
wie zum Beispiel geistige Fähigkeiten,
you're always going to get the possibility of an overlap,
dann wird es immer eine Schnittmenge geben zwischen Menschen, denen diese Fähigkeiten fehlen, etwa aufgrund eines Hirnschadens oder einer genetischen Anomalie,
and animals who have these capacities,
und Tieren, die diese Fähigkeiten besitzen, und zwar in einem höheren Maße als diese nicht der Norm entsprechenden Menschen.
Dass eine Spezies keine scharfe Grenze darstellt, hat der Evolutionsbiologe Richard Dawkins mal mit einem Gedankenexperiment verdeutlicht. Es geht so. Stell dir vor, du nimmst deine Mutter an die Hand. Die wiederum nimmt ihre Mutter an die Hand und die ihre Mutter den Stammbaum entlang durch die Jahrtausende und Jahrmillionen zurück. Und ein Schimpanse, irgendwo in Afrika, macht das Gleiche. Nimmt die Hand seiner Mutter, die Hand ihrer Mutter, zurück in die Vergangenheit, bis ihr eine gemeinsame Urmutter findet. Es bildet sich eine lange Menschenkette, eine Primatenkette, die etwa 1000 Kilometer lang wäre. Der Schimpanse und du, ihr seid entfernte Cousins, die sich quer durch alle Zeitalter die Hand reichen. Wenn Moral jetzt wirklich an der Grenze der Spezies enden würde, dann müsste es irgendwo in dieser Reihe eine Mutter und eine Tochter geben, von denen die eine noch ein Mensch ist und die andere ein Tier. Eine würde moralisch genauso zählen wie wir, die andere überhaupt nicht.
This is called speciesism.
Man nennt das Speziesismus.
It's a view that the interests or well-being,
die Ansicht, dass die Interessen oder das Wohlergehen einer bestimmten Spezies, in der Regel natürlich unserer eigenen, mehr zählen als die Interessen oder das Wohlergehen der Mitglieder anderer Spezies. Gäbe es ohne Speziesismus eine völlige Gleichheit zwischen Menschen und Tieren? Die Antwort lautet ja. Es gäbe Gleichheit in dem Sinne, dass vergleichbare Interessen gleichgewichtet würden. Das bedeutet aber nicht, dass Tiere das Wahlrecht erhalten würden oder Ähnliches. Denn das übersteigt ihre Fähigkeiten.
Auch Peter Singer will Tiere also nicht so behandeln wie Menschen. Schließlich haben sie ganz andere Bedürfnisse als wir. Keine Sau interessiert sich für Philosophie, und kaum ein Mensch suhlt sich gerne im Schlamm. Aber ein Leben in Freiheit und ohne Qual, sagt er, steht Tieren nicht weniger zu als uns.
The most important thing, I think, is not to contribute materially to these industries that are ruthlessly exploiting animals.
Das Wichtigste ist meines Erachtens, diese Industrien nicht dabei zu unterstützen, Tiere rücksichtslos auszubeuten.
If you go to the supermarket and you buy these products,
wenn Sie in den Supermarkt gehen und diese Produkte kaufen,
then you are contributing.
Dann unterstützen Sie das.
That's really all these industries need.
Das ist alles, was diese Industrien benötigen, um weiter existieren zu können.
So, I think it is wrong for any consumer to do that.
Aber was bedeutet das, wenn man das zu Ende denkt? Unsere ganzen Nutztiere gibt es ja nur, weil wir sie schlachten. Ist es aus ethischer Sicht dann nicht besser, sie haben ein kurzes Leben als gar keins?
Well, certainly not.
Ganz sicher nicht.
I don't believe that the life of an animal in a factory farm is better than no life at all.
Ich glaube nicht, dass das Leben eines Tieres in einer Massentierhaltung besser ist, als überhaupt nicht zu leben.
On the contrary, I think their lives are so deprived,
ihre Leben sind elend und aller Freuden beraubt und sie erfahren erhebliche Schmerzen. Ich denke, es wäre besser, wenn sie gar nicht existieren würden.
I think it would be better if they didn't exist than if they had the lives that they're existing under.
Peter Singer verzichtet deshalb seit rund 50 Jahren auf Fleisch. Sein Buch Animal Liberation von 1975 gilt heute als der Grundstein einer weltweiten Bewegung gegen die willkürliche Grenze zwischen Mensch und Tier. Ein großer Garten mit einem Holzhaus zwischen hohen Bäumen, irgendwo in Pennsylvania.
This is my boy Duncan.
Das ist Duncan.
Who was very badly abused.
Er ist schwer misshandelt worden.
Very, very badly abused.
Gary Francione wippt auf seinem Gartenstuhl.
He was almost dead when they found him.
Um ihn herum wuseln fünf ganz unterschiedliche Hunde.
This is my girl Daphne.
Das hier ist Daphne.
Oh, my little girl Daphne.
Sie alle hat er auf die eine oder andere Art vor Tod und Elend gerettet.
And this is my Finley.
Das hier ist Finley.
Here we have this dog who is blind and deaf.
Dieser Hund ist durch einen Erbfehler blind und taub.
Because
nur weil jemand versucht hat, einen weißen Sheltie zu züchten.
Somebody was trying to get a white Sheltie. He's an amazing dog.
Er ist ein erstaunlicher Hund.
He very rarely runs into the other dog.
Er rennt nur ganz selten gegen die anderen Hunde.
Wie zielsicher seine Bewegungen sind.
He knows the complete layout of everything.
Er hat den kompletten Grundriss des Gartens im Kopf.
He has no reason to be friendly to humans, but he is very friendly.
Gary Francione ist Professor für Jura und Philosophie.
Don't attack your sister, it's not nice.
Er war in den 80er Jahren der Erste, der Tierrecht an einer Universität unterrichtet hat.
In the West, before the 19th century, animals were.
Im Westen wurden Tiere bis zum 19. Jahrhundert einfach als Sachen angesehen.
They were regarded as things. I mean, you had people like Descartes.
Leute wie Descartes glaubten, dass Tiere überhaupt nichts empfinden können, weshalb es auch egal sei, was man mit ihnen mache.
They didn't have any interests. And so he used to cut the animals up, and the animals would scream.
Er hat Tiere bei lebendigem Leib aufgeschnitten, woraufhin die Tiere natürlich geschrien haben.
And he dismissed this as this is just a machine made by God.
Für ihn waren sie aber nicht mehr als von Gott gemachte Maschinen.
But is really no different from a machine made by humans that needs oil. When a machine made by humans needs oil, it makes a squeaking noise.
Wenn eine von Menschen gemachte Maschine Öl braucht, macht sie ein quietschendes Geräusch.
When a machine made by God is,
wenn eine von Gott geschaffene Maschine irgendwie beeinträchtigt wird, macht sie eben ein schreiendes Geräusch.
It makes a screaming noise, but there's no pain perception there.
Für Descartes war das aber kein Ausdruck von Schmerz, weil es für ihn keinen Geist gab, der das Verlangen haben könnte, dass dieser Schmerz aufhört.
There's no mind that has a preference, a want or desire for that pain to stop.
Heute gibt es in vielen Ländern Tierschutzgesetze. Sie schreiben vor, dass wir Tieren kein unnötiges Leid zufügen dürfen.
The thing is that animals are property.
Das Problem ist, Tiere sind Eigentum.
In seinen Vorlesungen analysiert Gary Francione das, was er für den zentralen Widerspruch solcher Gesetze hält.
Because animals are property,
und weil Tiere Eigentum sind,
our moral thinking
ist unser moralisches Denken auf bizarre, seltsame Art und Weise verzerrt.
In a very bizarre, weird direction.
Der schmucklose Hörsaal an der Rutgers University ist gefüllt mit Studierenden, die sich fleißig Notizen machen.
Very, very bizarre, weird direction.
Einige von ihnen blicken manchmal fast erschrocken auf, wenn Gary Francione mit der flachen Hand auf das Pult schlägt.
The laws that provide for the protection of animals.
So wie die Gesetze interpretiert werden, spiegeln sie den Status von Tieren als Privateigentum wider.
Their status is chattel property. And we are people who take property rights real seriously. And it means in essence that.
Und das verhindert jede sinnvolle Anwendung, weil die Gesetze uns gar nicht gestatten, die Nutzung selbst in Frage zu stellen.
Because the laws don't permit us to look at use.
Zum Wesen von Eigentum, erklärt Gary Francione, gehört es, dass der Eigentümer sein Eigentum nutzen darf. Eine Nutzung ohne Gewalt gibt es aber nicht. Wer Nutztiere halten will, der muss sie auch einsperren. Wer Tiere essen will, der muss sie auch töten.
Then the only question becomes, is the treatment necessary?
Dann stellt sich nur noch die Frage, ist der Umgang mit dem Tier nötig?
Given uses that may not be necessary.
Im Rahmen einer Nutzung, die selbst unnötig ist. Denn wir müssen keine Tiere
Because
essen.
The reality is we don't need to eat animals.
Indem das Gesetz Tiere zu Eigentum erklärt, stehen wirtschaftliche Interessen immer in Konkurrenz zu den Interessen der Tiere. Deshalb nehmen wir hin, dass Sauen wochenlang in Kastenständen liegen, dass auf einem Quadratmeter 23 Hühner leben müssen und Puten unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Wir schneiden Ferkeln die Ringelschwänze ab und Truthähnen die Schnäbel. Wir trennen neugeborene Kälber von ihren Müttern und wir nehmen hin, dass Schweine im Schlachthof millionenfach um ihr Leben schreien. Weil es eben notwendig ist, um Tiere effektiv zu nutzen.
So what does it mean to say we shouldn't inflict unnecessary suffering on food animals?
Was bedeutet es dann noch, wenn wir sagen, dass Tieren in der Lebensmittelindustrie kein unnötiges Leid zugefügt werden darf?
What does that mean? It means that we shouldn't inflict unnecessary suffering on animals.
Es bedeutet nur noch, dass wir den Tieren kein unnötiges Leid zufügen dürfen.
Gratuitous suffering.
Kein grundloses Leid.
The laws assume that institutionalized exploitation is a legitimate exercise of property rights.
Die Gesetze setzen voraus, dass institutionalisierte Ausbeutung eine legitime Ausübung von Eigentumsrechten ist.
So what you end up with Our cases where kids are lighting dogs on fire.
Das Einzige, was übrig bleibt, sind Fälle, in denen Kinder Hunde anzünden oder Katzen in die Mikrowelle stecken.
That's what you have for animal cruelty.
Das ist dann das, was wir unter Tierquälerei verstehen.
All right, have a safe week, everybody.
Jedes Jahr aufs Neue bespricht Gary Francione mit seinen Studierenden auch einen der bekanntesten Kriminalfälle der Rechtsgeschichte. Er beginnt am 5. Juli 1884, etwa 1000 Kilometer nordwestlich von der Südspitze Afrikas. Ein britisches Segelschiff, die Mignonette, gerät in einen Sturm und versinkt. Die vierköpfige Mannschaft flüchtet sich auf ein Rettungsboot und treibt tagelang auf hoher See. Rund zwei Wochen überleben die Männer mit zwei Dosen Rüben und dem Fleisch einer gefangenen Schildkröte. Doch dann werden Hunger und Durst immer stärker. Der Schiffsjunge Richard Parker trinkt in seiner Verzweiflung Meerwasser und wird dadurch krank und bewusstlos. Die anderen beraten, was sie tun sollen. Ist es nicht besser, wenn nur einer stirbt, als wenn sie alle verhungern? Schließlich entscheiden sie, den Jungen zu töten. Captain Dudley spricht ein Gebet und sticht Parker mit seinem Taschenmesser in die Halsvene. Sie trinken sein Blut und essen sein Fleisch. Wenige Tage später entdecken sie ein Segel am Horizont und werden gerettet. Doch zurück in der Heimat stellt man die Schiffbrüchigen vor Gericht und verurteilt sie wegen Mordes zum Tod. Die öffentliche Meinung aber ist auf Seiten der Seeleute. Und Queen Victoria wandelt das Urteil am Ende um, in gerade einmal 6 Monate Haft.
If I'm on a desert island and I'm dying of starvation, is it morally justifiable for me to kill a rabbit and eat the rabbit?
Wenn ich auf einer einsamen Insel kurz vorm Verhungern bin, ist es moralisch richtig, einen Hasen zu töten und zu essen?
The answer is no, it's not morally justifiable. It may be morally excusable.
Nein, es ist nicht moralisch richtig, aber es lässt sich entschuldigen.
It's morally wrong, but we understand.
Es wäre immer noch moralisch falsch, aber es wäre klar, dass ich keine echte Wahl hätte.
I didn't have a meaningful choice. There was a compulsion.
Ich stände unter Zwang.
Für Gary Francione waren all unsere Vorfahren, die sich von Fleisch ernährt haben, in derselben Situation wie die Schiffbrüchigen der Mignonette. Sie hatten schlicht keine andere Wahl. Aber heute, in den Industrienationen der Gegenwart, ändert sich die Definition von nötigem und unnötigem Leid.
Let's think about what that means for a second. It's wrong to inflict unnecessary suffering on animals.
Lassen Sie uns einen Moment lang darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn wir sagen, es ist falsch, Tieren unnötiges Leid zuzufügen.
If necessity means anything.
Wenn Notwendigkeit in diesem Zusammenhang irgendetwas bedeutet.
It means we can't justify inflicting suffering.
Dann bedeutet es, dass wir es nicht rechtfertigen können, Tieren Leid zuzufügen.
For reasons of pleasure, amusement or convenience.
Zum Vergnügen, zur Unterhaltung oder aus Bequemlichkeit. Wenn ich sagen würde, es ist falsch, Kindern unnötiges Leid zuzufügen, aber ab und zu foltere ich Kinder, weil ich sie gerne schreien höre,
you obviously reject the idea that it's wrong to inflict unnecessary suffering on children.
Dann würden Sie sagen, naja, offenbar sind Sie nicht überzeugt, dass es falsch ist, Kindern unnötiges Leid zuzufügen.
Because if that means anything,
denn wenn das irgendetwas bedeutet, dann bedeutet es, dass man Kindern kein Leid zufügen darf, nur weil man es genießt,
or because it's convenient,
oder weil man es gewohnt ist, oder weil es eine Tradition ist.
Or because, you know, it's a tradition or something like that.
Um dieses unnötige Leid zu beenden, sagt Gary Francione, gibt es nur einen Weg. Tiere brauchen Rechte.
I subscribe to a rights position.
Ich glaube an Tierrechte.
That is, I'm not a utilitarian.
Das heißt, ich bin kein Utilitarist.
I believe that,
ich glaube, jedes fühlende Lebewesen hat das Recht, nicht Eigentum eines anderen zu sein.
Gary Francione glaubt an unverrückbare Rechte und Pflichten, die immer gelten. In der sogenannten Pflichtethik gibt es kein Abwägen von guten und schlechten Folgen einer Handlung, sondern ein universelles Regelwerk mit Gesetzen, die so überzeugend sind, dass sich alle vernunftbegabten Wesen im Universum darauf einigen könnten. Damit unterscheidet er sich von Peter Singer und dessen Utilitarismus.
People who think that humans have rights and also those who think that animals have rights say.
Typischerweise sagen die Anhänger von Menschenrechten und auch die von Tierrechten.
There are some things that you must never do.
Dass es einige Dinge gibt, die man niemals tun darf.
No matter what the consequences.
Egal welche Folgen das hat.
So a difference in the case of humans.
Ein Unterschied im Fall von Menschen könnte zum Beispiel sein.
Suppose that a terrorist had put a nuclear bomb
angenommen, ein Terrorist hätte eine Atombombe im Zentrum von New York deponiert. Und die einzige Möglichkeit, die Bombe rechtzeitig zu finden, wäre, den Terroristen zu foltern.
A really strict human rights advocate
ein wirklich strenger Menschenrechtsverfechter würde sagen, dass Folter falsch ist. Wir haben niemals das Recht, jemanden zu foltern.
If you've tried everything else,
ein Utilitarist hingegen würde sagen, wenn man alles andere versucht hat, dann wäre es gerechtfertigt, den Terroristen zu foltern.
You would be justified in torturing the terrorist.
Utilitarismus und Pflichtethik sind die beiden wichtigsten Denkschulen in der Moralphilosophie. In vielen Grenzsituationen kommen sie zu entgegengesetzten Urteilen. Ein Pflichtethiker wie Gary Francione würde einen verletzten Arzt wahrscheinlich nicht bevorzugt behandeln, selbst dann nicht, wenn das heißt, dass man ohne ihn in Zukunft weniger Menschen retten kann. Und Pflichtethiker erklären dem Tabaklobbyisten den richtigen Weg zum Bundestag, weil sie es für eine Regel halten, dass man Menschen nicht anlügt. Aber was das Essen von Tieren angeht, sind sich beide Ansätze einig.
The only real instance in which we'd have a debate.
Der einzige Fall, in dem wir uns uneinig sind, ist die Verwendung von Tieren in der biomedizinischen Forschung zur Heilung schwerer menschlicher Krankheiten.
That's the only situation in
das ist die einzige Situation, in der es einen plausiblen Konflikt gibt, der die Nutzung und Tötung von Tieren rechtfertigen könnte.
Using and killing animals. And so in a sense we suffer from what I call moral schizophrenia.
In gewisser Weise leiden wir an moralischer Schizophrenie. Und ich meine das wörtlich. Wir leiden an einer moralischen Version wahnhaften Denkens. Auf der einen Seite finden wir alle, dass Tiere moralisch zählen und dass wir ihnen schuldig sind, sie human zu behandeln und ihnen kein unnötiges Leid zuzufügen.
No doubt about that. But yet we all engage.
Und trotzdem zeigen wir Verhaltensweisen, die unvereinbar damit sind. Dadurch entsteht die Situation, dass Menschen jetzt gerade zuhören, die überzeugt sind, dass es falsch ist, Tieren unnötiges Leid zuzufügen. Und während sie diese Doku abspielen, essen sie Fleisch, essen Fisch und essen Huhn, trinken Milch und essen Eier.
They're going to be eating their meat and their fish and their chicken. And you know, drinking their milk and eating their eggs, which is bizarre when you think about it. They don't need to be doing
ist nötig.
That. And if they really believed what they say they believe,
und wenn sie wirklich an das glauben würden, was sie vorgeben zu glauben, würden sie nichts von alledem tun.
They wouldn't be doing any of that.
Führt das Nachdenken über Moral also zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass wir alle auf tierische Produkte verzichten müssen? Eines setzen diese ethischen Ansätze dabei schon voraus, dass wir wirklich von uns auf Tiere schließen können, dass sie genauso Leid und Schmerz empfinden wie wir. Aber woher wissen wir das eigentlich? Und wo ziehen wir dann die Grenze? Haben vielleicht auch Pilze ein Bewusstsein? Bakterien? Oder Pflanzen?
If an organism or an entity has it, then it is something it's like to be.
Wenn ein Organismus ein Bewusstsein hat, dann fühlt es sich nach etwas an, dieser Organismus zu sein.
Der Evolutionsbiologe John Malat beschäftigt sich mit genau dieser Grenze zwischen der bewussten und der unbewussten Welt.
This shark brain is relatively big for a fish, but far smaller than a human brain, and it's still amazingly complex.
Wir sind im Anatomiesaal der University of Idaho, nahe der kanadischen Grenze.
It has, I would guess, 200 million little nerve cells in it, making up the brain.
Eine Universität mitten im Nirgendwo.
And each one of these little nerve cells communicates with, on average, about 10,000 different other nerve cells.
Auf dem Seziertisch vor John Malat liegt ein toter Hai, dem er gerade vorsichtig das Gehirn entnimmt.
So think of the number of possible interactions there are for processing information.
Er hat die Nervensysteme von unterschiedlichsten Tieren untersucht und daraus eine Theorie entwickelt, wie und warum Bewusstsein entstanden ist.
Die Funktion von Bewusstsein besteht darin, verschiedene Sinneseindrücke zu einem Gesamtbild der Welt zusammenzusetzen. Eine Art simulierter Theaterbühne im Kopf.
Auf dieser Theaterbühne im Kopf, sagt John Mulatt, ordnen wir unsere Sinneseindrücke an, wie Schauspieler und Requisiten. Alles, was um uns herum geschieht, findet auch in dieser Simulation statt. Mit Hilfe dieser inneren Welt können wir dann im Voraus erahnen, was als nächstes passieren wird und ausprobieren, wie sich verschiedene Handlungen auf unsere Umwelt auswirken würden.
Und die Funktion des emotionalen Bewusstseins besteht darin, den verschiedenen Objekten, die wir wahrnehmen, ihre Bedeutung zu verleihen.
Weil auf der Bühne vieles gleichzeitig stattfindet, hat die Natur eine geniale Erfindung gemacht. Gefühle. Die Darsteller auf der inneren Bühne, die die heftigsten Gefühle in uns auslösen, bestimmen am stärksten unsere Handlungen.
Yeah, this is what I want.
Wer verstehen will, warum das Fühlen in die Welt gekommen ist, sagt er, muss eine Zeitreise in die Urgeschichte unseres Planeten unternehmen. Ins Erdzeitalter des frühen Kambrium.
Die Geschichte beginnt vor etwas mehr als einer halben Milliarde Jahren auf dem Grund des Ozeans mit einer sogenannten mikrobiellen Matte.
Diese mikrobiellen Matten bestehen aus Bakterien und Algen, eine Schicht aus Einzellern wie ein gigantischer grüner Zahnbelag auf dem Meeresboden.
Die Matte war vielleicht so dick, auf dem Meeresgrund in allen Flachwasserbereichen der Welt und einfach eine hervorragende Nahrungsquelle.
Es gibt zu dieser Zeit bereits erste Tiere, aber heute würden wir sie wahrscheinlich kaum noch als solche erkennen.
Einige waren wirklich bizarr, in der Matte verankert und geformt wie Blätter. Aber am interessantesten waren die Würmer. Es gab so viele verschiedene Arten von Würmern, dass man auch von der Welt der Würmer spricht.
Zwischen dieser Welt der Würmer und unserer Tierwelt heute gibt es einen radikalen Unterschied.
Es gab keine Raubtiere. Es war eine Welt ohne Krallen und Zähne. Die Würmer, die aktivsten Tiere der Zeit, schienen vollkommen zufrieden mit dem reichhaltigen Buffet der
mikrobiellen.
Und dann wurde alles anders.
Die ersten Würmer beginnen, andere Würmer zu fressen.
Es war wahrscheinlich ganz simpel. Eine Spezies von Würmern fing an, Aas zu fressen. Vielleicht fanden sie irgendwo ein halb verfaultes Stück von einem anderen Wurm und entdeckten, was für eine reiche Nahrungsquelle das ist. Und dann haben sie sich darauf spezialisiert, andere, lebende Würmer zu fressen.
Damit werden diese Würmer mehr oder weniger aus Versehen zu den ersten Fleischfressern der Erdgeschichte.
Damit beginnt ein ungeheurer Wettbewerb. Ein gigantisches kambrisches Wettrüsten.
In rasanter Geschwindigkeit, wenigen Millionen Jahren, entwickeln die gejagten Tiere unterschiedlichste Strategien, um sich gegen die Raubtiere zu schützen. Schalentiere entstehen. Würmer lernen, sich in den Sand zu graben.
Aber die interessanteste Strategie gegen Fressfeinde war die Flucht.
Bis zu diesem Punkt ist das Leben auf der Erde dem langsamen Rhythmus des Wachstums gefolgt, so wie Pflanzen noch heute. Aber wer in Echtzeit auf Gefahren reagieren will, der muss die Welt um sich herum genau erfassen können.
Das führte zur Entwicklung bildgebender Augen, mit denen sie Raubtiere sehen konnten. Von sensibler Haut, um die Vibrationen zu spüren, wenn Raubtiere sich näherten. Und zu einem scharfen Geruchssinn, um zu bemerken, wenn ein Raubtier in der Nähe war.
Das Entscheidende für eine erfolgreiche Flucht aber ist, im Kopf zu haben, dass der Jäger auch dann noch da ist, wenn wir ihn mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Das ist die Geburtsstunde der inneren Bühne und damit unseres Bewusstseins.
The predators were evolving.
Die Raubtiere entwickelten sich genauso. Um Beute zu fangen, die sich verstecken konnte und die sich schnell bewegen konnte, mussten die Raubtiere auch präzise Augen entwickeln. Und auch sie begannen, diese Theaterbühne in ihrem Kopf aufzubauen. Mit dem Bewusstsein tauchen auch die Gefühle auf und geben den Eindrücken auf der inneren Bühne ihre Bedeutung. Wenn plötzlich ein großes, gefährliches Raubtier auftaucht, wird das mit enormer Bedeutung belegt im Vergleich zum Rest der Theaterbühne. Aus evolutionärer Sicht sollen Gefühle uns also vor allem davor bewahren, gegessen zu werden. Die Tiere mit dem Talent, Schmerz und Angst empfinden zu können, setzen sich am besten durch. Die Tiere, die am besten fliehen konnten, waren unsere Vorfahren, die ersten Wirbeltiere, die ersten Fische. Von diesen ersten Fluchttieren stammen alle heutigen Wirbeltiere ab. Alle Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Aus den damaligen Jägern sind die Arthropoden und Cephalopoden entstanden. Insekten, Spinnen, Krebse, Tintenfische. Mit ihnen allen verbindet uns die magische Fähigkeit, etwas empfinden zu können.
Das bedeutet, für alle anderen Organismen ist das Licht aus. Es fühlt sich nach nichts an, diese Wesen zu sein.
Man kann also tatsächlich eine Grenze ziehen. Es gibt unbewusstes Leben, Pflanzen und Pilze, aber wahrscheinlich auch Würmer, Muscheln oder Quallen. Ihre Bewegungen sind bloße Reflexe. Weil sie nichts fühlen können, ist ihnen auch egal, was wir mit ihnen machen. Und es gibt Tiere, die leiden können. Tiere wie uns und all unsere Nutztiere. Wenn es darum geht, Leiden zu vermeiden, macht es also einen entscheidenden Unterschied, von welchen Lebewesen wir uns ernähren. Ist damit nicht auch aus moralischer Sicht alles gesagt? New Orleans in Louisiana. Auch im November ist es am Golf von Mexiko noch warm. Die Menschen laufen in kurzärmeligen Football-Shirts durch die Straßen, sitzen im Park und lauschen natürlich einer Jazzband. In der Nachbarschaft wärmt der Philosophieprofessor Dan Shahar gerade seinen Grill vor. Ich bin bis hierher gereist, weil er zu einer Minderheit gehört. Denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Why It's Okay to Eat Meat. Warum es in Ordnung ist, Fleisch zu essen.
Most people do eat meat.
Die meisten Menschen essen Fleisch. Aber wenn Sie sich die Literatur zum Thema anschauen, werden Sie feststellen, dass der ganz überwiegende Teil die entgegengesetzte Meinung vertritt. Und bisher haben Fleischesser wenig zu sagen gehabt, um sich zu verteidigen. Es ist so einfach, schlecht zu argumentieren. Wir alle kennen die schlechten Argumente. Sie liegen uns auf der Zunge.
You know, this is tasty, so therefore I should
eat. Ist lecker, darum sollte ich es essen.
That's not a good argument.
Das ist kein gutes Argument.
We need to take this a lot more seriously if we're going to formulate.
Wir müssen das Thema deutlich ernster nehmen, wenn wir eine Rechtfertigung formulieren wollen für etwas, was die meisten von uns jeden Tag tun.
This practice that most people engage in every day.
Die Argumentation von Dan Shahar beginnt hier im Supermarkt.
This hidden one.
Das hier sieht doch gut aus.
I think that might be our winner, actually.
Für ihn ist es etwas völlig anderes, ob er wie jetzt gerade eine Schweineschulter kauft, um heute Abend seine Nachbarn und mich zum Grillen einzuladen, oder ob er selbst für die Haltungsbedingungen und den Tod eines Tieres verantwortlich ist.
Would you like a bag?
Sure, thank you.
Denn der Einfluss jedes einzelnen Einkaufs, sagt er, ist für sich genommen so gering, dass er keinen Unterschied macht.
A grocer can't afford.
Ein Supermarkt kann es sich überhaupt nicht leisten, seine Entscheidungen davon abhängig zu machen, ob eine einzelne Person heute Abend Tofu isst oder Kotelett.
Deshalb sieht er in vegetarischer Ernährung vor allem eine Form von Aktivismus. Das Verhalten von Vegetariern, sagt er, hat nur dann einen Effekt,
wenn viele mitmachen.
Aber selbst wenn Sie glauben, dass Einzelne keinen großen Unterschied machen können, hat die vegetarische Bewegung als Ganzes sicher einen echten Einfluss. Und wir sollten sie dafür feiern. Womit ich nicht einverstanden bin, ist hauptsächlich, dass Vegetarier oft glauben, es sei falsch, kein Vegetarier zu sein.
Und das ist das, was ich nicht denke, ist richtig. Es gibt a tremendous number of really important problems in the world that are crying out for people to
tackle them. Es gibt unzählige gewichtige Probleme auf der Welt, die danach schreien, dass wir sie lösen.
And my view is just that it's okay for people.
Und meiner Meinung nach ist es vollkommen okay, wenn Menschen sich auf einige wenige Probleme konzentrieren und akzeptieren, dass sie nicht alle auf einmal lösen können.
Accept that they're not going to tackle every problem.
Das ist der Kern von Dan Shahars Argument. Ein Mensch allein kann nicht in allen sozialen Bewegungen gleichzeitig aktiv sein. Deshalb kann es auch keine Pflicht geben, sich in einer bestimmten Bewegung zu engagieren.
Just as we don't need everybody to be hospital nurses.
Genauso wie nicht jeder Krankenpfleger und nicht jeder Bäuerin werden muss, muss auch nicht jeder dieselbe Art von Aktivist sein.
We don't need everybody to be the same kind of activist. What we need,
was wir brauchen, sind viele verschiedene Arten von Aktivisten, die viele verschiedene Arten von Problemen angehen.
Tackling many different kinds of problems and collectively working
und gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten.
To make the world a better place.
Die Kraft, die uns für moralisches Handeln zur Verfügung steht, ist für Dan Shahar eine begrenzte Ressource. Und auch Verzichten, sagt er, kostet Kraft.
There are costs, right? Maybe
es ist einfach mit Aufwand verbunden. Vielleicht mögen sie gerne Fleisch. Vielleicht ist es praktisch für sie, Fleisch zu essen. Vielleicht hilft es ihnen, dazuzugehören.
Fitting in or connecting with certain traditions
oder bestimmte Traditionen zu bewahren, die ihnen wichtig sind. Oder vielleicht wollen sie einfach nicht jede Mahlzeit in eine schwerwiegende moralische Entscheidung verwandeln.
Morally weighty decision. You know, vegetarians tend to think that those costs aren't that important.
Vegetarier nehmen an, dass diese Kosten nicht wichtig sind.
But the number of people who try to become vegetarian.
Aber die große Zahl der Menschen, die versuchen, Vegetarier zu werden,
and give up on it for precisely these kinds of reasons.
Und aus genau diesen Gründen wieder aufgeben,
suggests
zeigt
that,
doch, dass diese Kosten existieren.
You know, this is something that is
und dass wir sie ernst nehmen müssen.
Important to be reckoned with, the costliness of taking on this form of activism.
Dan Shahar hat für sich entschieden, diese Kosten nicht zu zahlen. Daraus folgt für ihn aber die Pflicht, sich an anderer Stelle umso mehr zu engagieren.
Meat-Eaters for the most part have
Fleischesser sollten einmal tief in den Spiegel schauen und sich fragen, tue ich wirklich genug angesichts der Probleme auf der Welt?
And I think if people
und ich glaube,
do that,
bei den meisten wird die Antwort Nein sein.
They will tend to find that the answer is no. You know, they should be doing more.
Sie sollten mehr tun.
But I think that that's true of vegetarians and vegans too.
Aber das trifft auf Vegetarier und Veganer genauso zu.
You know, vegans and vegetarians are doing something about a certain set of problems.
Sie kümmern sich um einige spezifische Probleme.
But there's no way that
aber allein auf ein paar Lebensmittel zu verzichten, ist noch keine angemessene Reaktion auf die zahlreichen und großen Probleme unserer Zeit.
Serious problems that we face in the world.
Draußen ist es dunkel geworden und der Grill dampft langsam vor sich hin. Aus allen Richtungen kommen die Nachbarn mit ihren Kindern. Aus der Schweineschulter ist eine duftende Schüssel mit Pulled Pork geworden. Und während wir Dans Spezialitäten genießen, denke ich über seine Argumente nach. Der einzelne Einkauf macht noch keinen Unterschied. Und nicht jeder muss sich für die gleichen Dinge engagieren. Was aber, wenn man das weiterdenkt? Könnte man mit den gleichen Argumenten nicht sogar den Konsum von Kinderpornografie rechtfertigen? Dass ein einzelner Download noch keinen Unterschied macht? Und dass man sich statt für Kinderrechte einfach für eine andere gute Sache engagiert? Lässt sich etwas, das moralisch falsch ist, wirklich so einfach rechtfertigen?
Okay, grab a plate. Handmade. Make it happen.
Was bleibt, ist eher unser Eingeständnis, auf tierische Produkte zu verzichten, fällt uns schwerer, als wir uns selbst wünschen würden. In der nächsten Folge: Was macht die Fleischindustrie mit den Menschen, die darin arbeiten?
das ist so ein Arbeitsplatz, da interessiert die Unternehmer traditionell nicht, ob du noch in 20 Jahren da arbeiten kannst. Das ist denen egal.
Was macht sie mit unserer Gesundheit?
Hier kommt eine Welle auf uns zu an schrecklichen Krankheiten, die wir besiegt glaubten. Mit jeder Antibiotikaresistenz mehr wird der Medizinschrank der Welt leerer.
Und was mit der Zukunft unseres Planeten?
We are still heading for climate disaster.
Wir steuern auf die Katastrophe zu.
Either we stop it.
Entweder wir machen dem Klimawandel ein Ende oder er uns.
Or it stops us.
Das war Folge 3 von Wen dürfen wir essen? Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und ich, Jakob Schmidt. Redaktion Tobias Nagorny. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist der Podcast, der euren Alltag erleichtert.
Das Flexikon mit Anne Radatz und Steffi Banowski.
Von uns bekommt ihr Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht noch nie gestellt habt.
Unter anderem, wie überwinde ich meine Schüchternheit, zum Beispiel an der Supermarktkasse?
Was ich auch nicht kann, ist fragen, ob ich vor darf. Hinter mir fragen immer Leute, ob
ich... Ich lasse auch alle vor.
Nee, ich nicht mehr.
Nee,
hab ich keinen Bock drauf.
Siehst nicht mehr ein.
Weißt du, mit einer Flasche Bier und einer Packung Katzenfutter hat man es einfach nicht eilig.
Flexikon.
Schüchtern sein ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, sagt unser Flexperte, Psychotherapeut Dr. Michael Bohne.
Es gibt so Untersuchungen, die sagen, ungefähr 80% der Menschen fühlen sich unwohl oder sind gestresst, wenn sie im Aufmerksamkeitsfokus einer Gruppe stehen.
Wie ihr euch in so einer Situation runterpetert, das erzählt euch Ex-Tagesschausprecherin Linda Zavakis. Die hat vor großen Fernsehsendungen so einen eigenen Trick, der sie nicht vor Schüchternheit einfach weglaufen lässt.
Das Flexikon. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hört direkt mal rein.
Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.